Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwestern in Zion. Und auch wenn wir euch jetzt noch kein frohes neues Jahr wünschen können, je nachdem, wann ihr die Folge anhört, ist es doch so, dass wir etwas Neues beginnen, nämlich das Buch Lehre und Bündnisse. Und darauf haben wir uns sehr, sehr gefreut. Es ist unglaublich, wir beginnen jetzt schon das dritte Jahr Komm und folge mir nach mit euch. Und das ist einfach Wahnsinn für uns. Mhm. Damit haben wir am Anfang wahrscheinlich gar nicht gerechnet, dass wir durchhalten, dass irgendwer uns hören will. Also es ist ganz toll.
Auf jeden Fall, ja, dass wir irgendjemanden erreichen. Wir haben immer gesagt, solange wir selbst davon profitieren, machen wir das weiter. Und auch wenn uns keiner hört, höchstens Papa oder so, der immer ganz fleißig zuhört. Ja, aber es hat uns schon so viel Segen gebracht. Und es ist echt Wahnsinn, dass wir jetzt zwei Jahre rum haben und es jetzt ins dritte Jahr startet. Ja. Ich freue mich schon so, wir freuen uns beide so, ne?
Ja, auf Lehre und Bündnisse. Wir lieben das Buch, weil einfach Offenbarung auf Offenbarung folgt.
Ja.
Dass ja unglaublich viel, was der Herr den Menschen einfach sagen möchte, hier zusammengefasst ist. Und weil wir aber wissen, dass dieses Offenbarung, Offenbarung, Offenbarung auch ganz schön viel sein kann manchmal auf einmal. Wir kennen das ja zum Beispiel aus dem Buch Mormon. Dann hat man die Kapitel, wo viel Geschichte ist, wo man so ein bisschen nachvollziehen kann, was den Menschen passiert. Das ist auch immer dieser Teil der Schrift, den ich meinen Kindern einfacher nahe bringen kann, weil sie so wissen, um wen es geht, wer was macht. Ne? Also reale Personen haben, über die wir sprechen. Und so, wenn Kapitel sind, in denen viel Lehre ist, kann das, obwohl das wirklich interessant ist, auch manchmal sehr anstrengend sein. Und deswegen haben wir uns, auch weil das letztes Jahr so gut funktioniert hat, entschieden, in diesem Jahr auch wieder eine Art geschichtlichen Überblick beziehungsweise einen geschichtlichen Hintergrund zu den einzelnen Kapiteln zu geben. Das wird bestimmt anstrengend. Das haben wir jetzt schon in den ersten Vorbereitungen gemerkt, dass da viel zu lesen ist und viel nachzuschauen. Aber es hilft doch auch uns jetzt schon, so zu verstehen, was die Hintergründe sind und vor allen Dingen diesen besonderen Charakter des Buches Lehre und Bündnisse so hervorzuheben. Nämlich, dass die Menschen sich in bestimmten Situationen befinden, bestimmte Lebenssituationen, bestimmte Fragen sie umtreiben und Herausforderungen und dass der Herr auf diese Dinge, die uns in unserem Leben beschäftigen, antwortet. Denn genauso funktioniert das und dafür ist Lehre und Bündnisse ein großes Zeugnis.
Weil es eben auch Offenbarung an einzelne Personen, die namentlich genannt werden, beinhaltet. Ne? Also es ist anders als die anderen drei oder die anderen vier Bücher der Heiligen Schrift, also das Neue Testament, das Alte Testament, die Köstliche Perle und das Buch Mormon. Mhm. Dort ist es oft, dass an eine große Masse an Menschen gesprochen wird. Und Lehre und Bündnisse ist auch natürlich für eine Masse an Menschen, also es ist auch für die gesamte Weltbevölkerung gedacht. Und der Herr wiederholt immer wieder das, was er zu einem sagt, sagt er zu allen. Aber trotzdem ist es oft sehr persönlich, hat diesen persönlichen Touch, weil Jesus Christus direkt Menschen mit Namen anspricht und genau auf Fragen eingeht, die diese Menschen im Herz hatten. Und es ist wirklich sehr persönlich und es ist fast wie so eine Sammlung an individueller Segen, die aber uns alle betreffen. Und
ich hoffe, dass wir euch in diesem Jahr das auch, wenn es euch nicht schon sehr am Herzen liegt, das vielleicht ein bisschen näher bringen können, was so wundervoll an diesem Buch ist. Und natürlich habe ich jetzt eigentlich schon ein bisschen vorgeprescht, denn mit dem Buch an sich fangen wir erst in der nächsten Woche an. Aber es geht eigentlich schon um das Thema des Buches Lehre und Bündnisse. Offenbarung, der Herr möchte zu uns sprechen und die Wiederherstellung natürlich. Denn wir sprechen in dieser Woche über die recht junge Proklamation an die Welt, nämlich die Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums Jesu Christi. Die meisten von uns werden sich noch daran erinnern, dass diese Offenbarung gegeben wurde. Und das ist auch so der geschichtliche Hintergrund, den ich heute ein bisschen beleuchten will, obwohl es gar nicht so sich richtig geschichtlich anfühlt für uns, weil es nämlich erst gute vier Jahre her ist, dass diese Offenbarung gegeben wurde oder diese Proklamation mit der Welt geteilt wurde. Und das hat unser lieber Prophet Russell M. Nelson gemacht, nämlich im April 2020. In seiner Ansprache ihn höre. Die können wir auch nachlesen in den Archiven der Kirche über die Generalkonferenzen. Und wir müssen uns trotzdem mal ein bisschen zurückerinnern, denn es ist irgendwie dann doch wieder wie in einer anderen Welt. Nämlich wir waren zu dem Zeitpunkt komplett in der Corona-Pandemie. Alles war komplett runtergefahren, Lockdown zu diesem Zeitpunkt und eine ja historische, traurig-historische Konferenz. Nicht die erste, die durch eine Pandemie gestört wurde. Das gab es auch zur Zeit der spanischen Grippe 1918 schon. Aber doch für uns auf jeden Fall, die wir das jetzt miterlebt haben, etwas ganz Außergewöhnliches.
Ja.
In dieser doch recht schweren Zeit, die wir damals erlebt haben, spricht unser Prophet in seiner Ansprache zu Beginn davon, dass wir gerade in dieser Zeit, auch wenn es sich für uns schwer anfühlt, live dabei sind, wenn genau das passiert, was Nephi damals in seiner großen Vision gesehen hat. Wir lesen das im 1. Nephi 14,14, als er unsere Zeit gesehen hat. Und er zählt auch auf, was er damit meint. Er sagt, wir sind die Menschen, die Nephi sah, als er nämlich über die Segnung der Wiederherstellung in den letzten Tagen spricht. Darüber, dass Familien aneinander gesiegelt werden können. Dass die Taufe durch Vollmacht wiederhergestellt wird. Dass der Heilige Geist ein ständiger Begleiter sein kann für die Menschen. Dass das freier Zugang zur Macht Gottes besteht. Und dass die Macht des Priestertums auf der Erde sein wird, um Bündnisse zu schließen und heilige Handlungen zu empfangen. Das hat Nephi schon vorausgesehen und unser Prophet macht uns darauf aufmerksam, dass wir live dabei sind, dass das die Zeit ist, in der wir uns jetzt befinden. Er spricht auch darüber, dass wir heute als Menschen oft Gott vergessen und das da sehr ähnlich ist, wie es den Völkern im Buch Mormon damals ging. Und dass es trotz allem, was wir in der Wiederherstellung an Segnung bekommen haben, es heute immer noch genug Menschen gibt, die nicht wissen, wo die Wahrheit zu finden ist oder durch weltliche Ziele oder durch andere Menschen einfach schnell fehlgehen können. Dass es heute viele Ablenkungen, viele Versuchungen gibt, die uns da von der Wahrheit abbringen. Denn der Satan ist schlau und seine Masche ist, die Menschen zu verwirren. Er gibt gut als böse aus und böse als gut. Und Präsident Nelson gibt hier an dieser Stelle Zeugnis darüber, dass wir die Wahrheit erkennen können, nämlich daran, dass Gott anders ist, dass Gott nicht laut ist, dass Gott nämlich sanft spricht und ganz klar und eindeutig. Und dass wir aber in dieser Zeit, die uns so viel bietet, aber auch so viel Gefahren birgt, uns noch mehr darauf ausrichten und noch mehr darin perfektionieren müssen, den Herrn, ihn zu hören und ihm zu folgen. Und nämlich nicht der Welt zu folgen, nicht den Medien zu folgen, nicht das, was laut ist, zu hören in erster Linie, sondern Christus zu hören. Und an dieser Stelle, wenn wir uns jetzt alle fragen oder vielleicht damals gefragt haben, wie soll das gehen bei all diesen Ablenkungen, gibt er 4 Tipps genau für diese Aufgabe, für diese Herausforderung. Und das erste ist, dass wir uns täglich an den Schriften weiden sollen, um geistlich zu überleben. Sein zweiter Tipp ist, regelmäßig im Tempel Zuflucht zu suchen, um ihn, also Jesus Christus, dort zu hören. Oder auch zum Beispiel, wenn wir nicht in den Tempel gehen können, Genealogie zu machen. Also das regelmäßig, die Erlösung der Verstorbenen voranzubringen, daran regelmäßig zu arbeiten. Sein dritter Tipp ist, die Fähigkeit zu verfeinern, den Heiligen Geist zu erkennen, damit dieser uns geistigen Schutz und Hilfe geben kann. Das hat er auch in der davor und danach immer wieder wiederholt, wie wichtig für unser geistiges Überleben der Heilige Geist ist. Und sein letzter und vierter Tipp ist, dass wir auf die Worte von Propheten und Aposteln hören sollen, denn die können uns zusätzliche Führung und Kraft geben. Nachdem er diese Ansprache gegeben hat und uns diese Verheißungen, diese Tipps gegeben hat, spricht er darüber, dass diese Konferenz damals im April 2020 zum Gedenken an die Wiederherstellung gegeben wurde. Es wurde viel im Vorfeld darüber gesprochen, es wurde generell viel über die Wiederherstellungszeit in den Ansprachen gesprochen, wenn wir uns daran erinnern, und es war so das große Thema dieser historischen Konferenz. Und er erklärt, dass sie sich im Vorfeld gefragt haben, also er und die Apostel und die erste Präsidentschaft, wie sie denn dessen, also dieser großartigen Wiederherstellung, besonders gedenken könnten, auf welche Art und Weise. Und so entstand der Gedanke, dass sie ein Denkmal setzen wollen, aber kein Denkmal aus Stein oder aus Metall, sondern ein Denkmal aus Worten, eine Proklamation, ein Zeugnis als Denkmal, nämlich diese Proklamation, die Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums Jesu Christi. Und er hat uns aufgefordert, und wir werden uns ja heute jetzt gleich noch damit beschäftigen, er hat uns aber auch für die Zukunft aufgefordert, und ich möchte schon zu Beginn das nochmal mitgeben, dass wir diese Proklamation allein und als Familien immer wieder lesen, uns damit intensiv beschäftigen und zwei Fragen stellen, nämlich erstens, welche ewigen Wahrheiten sind darin zu finden? Und zweitens, wie wirken sich diese ewigen Wahrheiten auf mein Leben aus? Und dann wollen wir uns jetzt mal anhören, was für ewige Wahrheiten darin zu finden sind. Und uns daran zu erinnern, hat Aileen sich heute vorbereitet.
Genau. Ja, vielen Dank für diese ausführliche Einleitung, auch nochmal mit der Ansprache. Schon mal einige Ideen, wie wir es schaffen können, das umzusetzen, worüber wir heute sprechen wollen. Und ich muss gestehen, es ist das erste Mal gewesen, dass ich mich wirklich so richtig mit dieser Proklamation auseinandergesetzt habe. Ich habe die schon natürlich gehört, als sie live gegeben wurde, und ich habe sie auch schon nochmal gelesen. Aber es steckt dort einiges drin, was auf den ersten Blick nicht sofort ins Auge springt. Aber ich dachte, wir beginnen mal ganz am Anfang, nämlich, was ist eine Proklamation überhaupt? Warum ist es wichtig? Wir haben ja schon eine Proklamation, nämlich die Proklamation an die Welt, Doppelpunkt, die Familie, die wir am Ende dieses Jahres auch nochmal lesen werden und besprechen werden als Abschluss. Also wir beginnen mit dieser Proklamation und wir enden mit der ersten Proklamation, nämlich der Familie. Und so eine Proklamation ist eine ja oft amtliche Verkündigung. Eigentlich ist es ein anderes Wort für eine öffentliche und feierliche Ankündigung, Verkündigung von etwas ganz besonders Wichtigem. Nämlich an die ganze Welt, um wichtige Ereignisse oder Informationen zu vermitteln. Es gibt viele politische Parteien, die Proklamationen herausgeben, oder andere christliche Gemeinschaften, die auch schon Proklamationen herausgeben haben. Also wenn jemand oder eine Organisation oder eine Partei etwas besonders Wichtiges zusammenfassend an die ganze Welt herausgeben möchte und ankündigen möchte, dann veröffentlicht man so eine Proklamation. Nele hat da schon ein bisschen drüber gesprochen, dass diese Proklamation ja gegeben wurde bei der ersten Generalkonferenz nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Es ist interessant, dass gerade zu diesem Zeitpunkt diese Proklamation bekannt oder veröffentlicht wurde, wenn man doch denkt, dass es eigentlich ja eine Zeit war oder hätte sein müssen, in der die Propheten mehr über Frieden sprechen, mehr Trost zu sprechen. Aber wie wir herausfinden werden, ist diese Proklamation ein großer Teil dieses Trostes, den wir bekommen können. Und Nela hat auch schon erzählt, dass sie ein Denkmal errichten wollten oder darüber nachgedacht haben, aber dass sie kein Denkmal aus Stein oder Bronze errichten wollten, sondern eben eins aus Worten. Und in dem Abschnitt, in dem Präsident Nelson darüber gesprochen hat, wurde eine Schriftstelle verlinkt, nämlich 2. Korinther 3, Vers 3. Und ich möchte die Verse 2 und 3 mal vorlesen. Dort spricht Paulus und er sagt: Unser Empfehlungsbrief seid ihr. Der ist uns ins Herz hineingeschrieben. Der wird von aller Welt zur Kenntnis genommen oder anerkannt und gelesen. Bei euch liegt es ja klar zutage, dass ihr ein Brief Christi seid, der von uns in seinem Dienst ausgefertigt ist. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes. Nicht auf Tafeln von Stein, sondern auf Herzenstafeln von Fleisch. Das finde ich eine sehr schöne und ziemlich coole Schriftstelle. Etwas, was uns ins Herz hineingeschrieben sein sollte, was jetzt als Proklamation von der Welt zur Kenntnis erneut oder wiederholt zur Kenntnis genommen werden sollte. Also diese Proklamation sollte ein Denkmal sein. Sie sollte uns durch die Pandemie unter anderem führen. Aber, das lesen wir in der Proklamation selbst, sie soll uns auch helfen, uns auf das zweite Kommen Jesu Christi vorzubereiten und darauf das zerstreute Israel zu sammeln. Und als eben diese Proklamation vorgelesen wurde, da habe ich erst so ein bisschen abgeschaltet, weil ich dachte, ja, ich weiß das ja schon. Mhm. Diese Wahrheiten, ja, die kennen wir ja schon, das ist ja nichts Neues. Wer schon mal ein Seminar gemacht hat und Lehre und Bündnisse dort besprochen hat oder das Institut oder allgemein schon länger in der Kirche ist, hat sich schon mit diesen Wahrheiten auseinandergesetzt. Es ist eine der ersten Lektionen der Missionare, die besprochen wird, ne, die erste Vision. Also es ist jetzt keine bahnbrechende neue Offenbarung, die wir bekommen haben.
Ja, das ist auch, muss ich gestehen, ist auch etwas, was ich gedacht habe. Es ist ja so, dass diese ganze Konferenz extrem gehypt wurde, sag ich jetzt mal so. Also es wurde ja wirklich vorbereitet. Ich weiß noch, dass wir auch aufgefordert wurden, uns vorzubereiten. Wir haben als Familie da auch alles möglich vorher besprochen und eben auch diese ewigen Wahrheiten. Und wir wissen ja, dass Präsident Nelson auch echt vorgelegt hat in den vergangenen Jahren, ja, seit, ich glaube, 2 Jahren. Er ist ja 2018, meine ich, Präsident geworden. Da kam ständig irgendwas Neues und dann war die Corona-Pandemie und die Hälfte der Welt dachte schon, das ist die Apokalypse und es wurde gesagt, eine besondere Konferenz und dann zack, kommt endlich der Prophet und dann erzählt er das, was toll ist, aber man dachte erst so, ja, okay, ich habe jetzt gedacht, jetzt Jesus kommt morgen, ja, oder genau. So, ich weiß nicht.
Ja, da wurde man direkt wieder von seinem hohen Ross ein bisschen runtergeworfen.
Ja, genau. Ja, richtig.
Ja, eben. Und diese Frage eben kam auch, warum wird das jetzt noch einmal so gebündelt und extra als Proklamation herausgegeben? Das ist ja jetzt auch nichts, was besonders kontrovers ist, jedenfalls nicht innerhalb der Kirche.
Wobei, darf ich ganz kurz dazwischen grätschen?
Ja,
klar. Wobei ich mich zuletzt noch mit jemandem über die Proklamation zur Familie unterhalten habe, die gesagt haben, als die gegeben wurde, hat auch keiner gedacht, so, oh, Wahnsinn.
Ja,
ne? Also innerhalb der Kirche, sag ich jetzt mal. Ne? Außerhalb war das schon so ein bisschen anders und ich will jetzt auch nicht sagen, also die Propheten haben über Dinge, die auch in der Proklamation sind, schon seit den 60ern, 70ern gesprochen. Das hervorgehoben, diese ganzen Werte da drin und Wahrheiten. Und da muss ich gerade selber, als ich das sage, so drüber nachdenken. Ist es vielleicht auch so, dass wir in 20, 30 Jahren auf diese Proklamation schauen und denken, zum Glück gibt es die, weil heute wird es die ganze Zeit angezweifelt, dass es so, das ist, was der Herr möchte und nicht nur die Propheten sagen, ja, aber es ist halt so, ne?
Ja, das stimmt.
Das wäre mal eine Idee.
Ja, das kann durchaus sein, ja. Das ist ein guter Gedanke.
Weil die Proklamation zur Familie, wir sind damit aufgewachsen, aber es wird ja so kontrovers diskutiert zurzeit innerhalb der Kirche.
Ja.
Also, ja, vor allen Dingen, wenn man in die sozialen Medien geht, aber auch privat habe ich das schon mitbekommen.
Ja, ja. Genau, aber wahrscheinlich ist das der Grund, dass ich eben auch dachte, ja, es ist ja alles aktuell bekannt und es ist ja nichts Dramatisches, kein dramatisches Thema. Es ist schön, wie du sagst, aber warum? Und als ich jetzt tatsächlich das erste Mal so richtig mich jetzt auf diesen Podcast vorbereitet habe und die Proklamation noch einmal so richtig studiert habe, ist mir aufgefallen, dass in dieser Proklamation die wichtigsten grundlegenden Fragen geklärt werden, die Menschen zu unserer Kirche und allem, was sie wiederherstellt und schon wiederhergestellt hat, haben könnten. Und ich möchte ein bisschen chronologisch durch diese Proklamation durchgehen. Ich habe die Proklamation in 9 Abschnitte unterteilt. Also so wie sie auch optisch, wenn man die PDF dieser Proklamation sich raussucht, die werde ich auch in den Shownotes nochmal verlinken. Wenn man sich die anschaut, dann sind dort Absätze unter bestimmten Sätzen. Und ich habe sie einfach durch diese visuelle Unterteilung in 9 Abschnitte unterteilt. Und möchte jetzt mit dem ersten Abschnitt beginnen. Der erste Abschnitt beginnt, oder die ganze Proklamation beginnt, mit dem Satz: Wir erklären feierlich, dass Gott seine Kinder in jedem Land der Welt liebt. Dem Vater im Himmel muss es unheimlich wichtig gewesen sein, dass das die erste Information ist, die seine Kinder, seine Kirche, wer auch immer diese Proklamation liest, dass sie wissen, dass er uns liebt. Egal wo wir sind, egal in welchem Land, egal wie alt wir sind alle seine Kinder und er liebt uns. Und das ist die erste wichtige und grundlegende Wahrheit, die wir in diesem Abschnitt finden. Die zweite umfasst Jesus Christus, sein Leben, sein unbegrenztes Sühnopfer und den Sieg über den Tod durch die Macht des Vaters. Und dass er unser Erretter ist. Also dieser Abschnitt, wenn man mehr nicht liest, dann haben wir so viel schon mitgenommen für uns. Nämlich, uns wird gesagt, dass wir ein Geschenk bekommen vom Vater im Himmel, dass er uns liebt und das Geschenk des Sühnopfers, Jesu Christi. Das sind zwei Dinge, die wir uns nicht erarbeiten können und denen wir auch nicht entkommen können, außer wir entscheiden uns aktiv dafür, diese Dinge abzulehnen. Das Sühnopfer wurde universell an alle, für alle Menschen gegeben. Die Liebe Gottes ist universell für alle Menschen und beide sind unbegrenzt. Weder die Liebe hat ein Ende, noch das Sühnopfer hat ein Ende. Aber wir müssen es annehmen. Es ist immer da, aber ja, wir können uns entschließen, es abzulehnen. Trotzdem war es dem Rat der 12 und der ersten Präsidentschaft und Jesus Christus wahrscheinlich extrem wichtig, diese beiden Dinge ganz besonders am Anfang zu erwähnen. Der zweite Abschnitt ist ein bisschen die Einführung in die Wiederherstellung. Und die erste Frage, die Menschen haben können, wenn sie über die Wiederherstellung lesen oder davon hören, ist: Wie hat das alles angefangen? Was hat den Stein ins Rollen gebracht? Und hier wird darüber gesprochen, dass Joseph Smith an einem schönen Frühlingsmorgen in den Wald ging und betete. Und als ich den Abschnitt gelesen habe, dachte ich erst, ja, das ist so ein bisschen geschichtlicher Hintergrund, das ist ganz nett. Aber auch hier in diesem Abschnitt finden wir etwas für alle von uns, also ob frisch in der Kirche oder schon das ganze Leben in der Kirche. Nämlich, wir lesen davon, dass Joseph Smith Fragen hatte und auf Gott vertraut hatte und diese beiden Dinge in Aktion gebracht hat. Er ging in einen Wald und er betete. Und diese beiden Dinge, die Frage und das Vertrauen darauf, dass Gott uns leitet, das sind mit die wichtigsten Zutaten für Offenbarung.
Joseph Smith nimmt hier ja auch eine ganz wichtige Rolle ein, einfach für uns persönlich. Ne? Wenn wir uns jetzt vorstellen, im Neuen Testament zum Beispiel, was ja für den Großteil des Christentums so die Schrift ist, ist es ja häufig so, dass so die großen Apostel vor allen Dingen, ne, Petrus und alle Apostel, aber auch Paulus, dass egal, ob sie vorher Juden waren oder nicht, oder wie, ne, Paulus hat ja auch noch als Saulus die Menschen verfolgt, die Christus nachgefolgt sind, aber es ist häufig so, die sind so auserwählt worden plötzlich.
Mhm.
Die waren da, die haben ihre Dinge getan und dann zack, bumm, Riesenvision oder Christus steht vor ihnen und du bist es
die
jetzt.
Die wurden so
ne?
gerufen,
und,
ne? So,
ja, also genau.
So, ja,
und das gibt
fast.
Auch, ein richtig, und das gibt natürlich jetzt aber auch zum Beispiel ein tolles Zeugnis über Saulus zum Paulus, dass man trotzdem umkehren kann, dass man trotzdem Großartiges für Christus zustande bringen kann. Egal, was vorher war, aber das, was wir hier an dieser Stelle lernen, ist, dass wir selbst auch die Kraft haben, die Macht haben, zu Christus zu kommen und dass er zu uns spricht. Dieser Junge damals irgendwo im Wald, der hatte einfach Fragen und daraus ist das geworden.
Ja.
Und nicht jeder von uns wird jetzt eine neue Kirche wiederherstellen, aber wir müssen nicht darauf warten, dass uns irgendwas Riesiges passiert und Gott uns plötzlich aus dem Nichts beruft zu irgendetwas. Nein, wir dürfen, wir sollen nachdenken, wir dürfen Fragen haben und wenn wir offen sind und mit unseren Fragen zu Gott kommen, dann kann da Großartiges draus werden.
Ja, ich habe dazu die klassische Schriftstelle rausgesucht. In Alma 37, Vers 6. Nun magst du meinen, dies sei Torheit von mir. Aber siehe, ich sage dir, durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande gebracht. Und kleine Mittel beschämen in vielen Fällen die Weisen. Manchmal haben wir selber das Gefühl, dass es Torheit ist, ne, zu beten oder Fragen den Herrn zu bringen, weil wir denken, ach, ich bin so klein,
ja.
Ich bin so einfach, mir offenbart der Herr bestimmt nichts. Aber durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande gebracht. Und man muss sich nur überlegen, was eine Herzenswandlung für Wellen schlägt. Wenn ich jetzt verfolgen würde oder wir, wie weit die Linie der Herzenswandlung geht, wer als erstes von unserer Familie oder Missionare, weißt du, unser Vater hat Missionarin getroffen und wer die belehrt hat und so weiter. Also was eine Person, eine Entscheidung ausmachen kann, das unterschätzen wir sehr, sehr oft. Und Joseph Smith hat es sicherlich auch unterschätzt, weil ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat.
Nein.
dass dann Jesus Christus und der Vater im Himmel ihm erschienen sind. Die nächste Frage, die wir uns stellen können und auf die die Proklamation im nächsten Abschnitt eine Antwort gibt, ist, warum musste die Kirche überhaupt wiederhergestellt werden? Eine große Frage, weil wir haben noch viele Kirchen. Wir haben das Alte und Neue Testament, auch in anderen Kirchen. Dort werden Leute getauft. Warum musste die Kirche wiederhergestellt werden? Und wir lernen hier, dass relativ kurz, nachdem Jesus Christus gestorben war und die Apostel auch gestorben waren, also ein paar hundert Jahre nach Jesu Tod, aber als eben die letzten Apostel auch verstorben waren, dass die wahre Kirche, die Kirche, die Jesus Christus während seiner Lebzeiten aufgebaut hat, dass sie mit den Aposteln starb. Also die Vollmacht des Priestertums starb mit diesen Aposteln. Das ist eben der Kern dabei. Es geht nicht darum, dass alle Wahrheit von der Erde weggenommen wurde oder starb, sondern die Vollmacht des Priestertums und damit alles, was wir haben in der Kirche, heiligen Handlungen, Tempelarbeit und so weiter, alles, was wir damit dort tun, es starb eben mit den Aposteln. Und deshalb war es wichtig, diese Kirche wiederherzustellen. Außerdem ein ganz großer Zweck der Wiederherstellung, das lesen wir erst im 9. Abschnitt, also im letzten, war, dass die Welt auf das verheißene zweite Kommen von Jesus Christus vorbereitet werden soll. Also es geht nicht darum, einfach randomly irgendwie die Kirche jetzt plötzlich wiederherzustellen. Ein großer Punkt, warum es so wichtig wurde, die Wahrheiten und auch die Priestertumsvollmachten wiederherzustellen, war, um uns auf das zweite Kommen vorzubereiten. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich damit, wer was wiederhergestellt hat. Wir lesen von Johannes dem Täufer, der die Vollmacht zur Taufe wiederhergestellt hat. Petrus, Jakobus und Johannes, die das Apostelamt und die Schlüssel der Priestertumsvollmacht gebracht haben. Elia, der die Vollmacht zur Siegelung von Paaren und Familien für die Ewigkeit wiederhergestellt und wiedergebracht hat. Und auch andere Boten. Das hier sind Beispiele von Dingen, die wiederhergestellt werden mussten.
Ich habe irgendwann mal so eine Situation mit meinen Kindern gehabt, wo ich ihnen versucht habe, die sie ja aufwachsen im Evangelium, ihnen klarzumachen, was ihnen fehlen würde, wenn sie nicht damit aufgewachsen wären, wenn sie in irgendeiner anderen Kirche wären. Und wie besonders das ist, dass wir die Taufe auf diese Art haben, wie wir sie haben, zum Beispiel auch nicht die Kindstaufe, oder dass wir Apostel haben, dass wir das Priestertum haben, so wie es im Neuen Testament war. Und dass das alles Dinge sind, die wir teilweise, wenn wir damit aufwachsen oder auch schon lange daran gewöhnt sind, das als selbstverständlich nehmen. Und ja, manchmal muss man durch sowas daran erinnert werden, wie außergewöhnlich das ist. Oder man wird dadurch daran erinnert, wenn man Bekehrungen anderer mitbekommt, die davon Zeugnis geben, wie bedeutsam das für sie ist, dass sie ihre Familien für immer sein können, dass es Apostel gibt, das Priestertum, also all diese Dinge. Und manchmal müssen wir ja uns diese Dinge wieder so ins Bewusstsein holen.
Ja, ja, es ist viel auch sehr symbolisch geworden in anderen Kirchen. Ja, nicht überraschend dürfte es sein, dass der nächste Abschnitt sich mit etwas befasst, was ein Aushängeschild ist für unsere Kirche und für die Wiederherstellung und womit sich Joseph Smith die meiste Zeit seines Lebens beschäftigt hat, nämlich das Buch Mormon. Hier legen die gesamten 15 Männer, die diese Kirche führen, Zeugnis ab vom Buch Mormon. Sie erklären, was das Buch Mormon ist, dass es ein Bericht aus alter Zeit ist. Sie sprechen davon, dass es ein heiliges Buch ist, dass Jesus Christus dort war und dort gewirkt hat. Sie erklären, dass das Buch Mormon den Sinn des Lebens enthält und die Lehre von Jesus Christus. Und ich finde es sehr süß und irgendwie cool, dass sie in einem Nebensatz noch sagen, ja, übrigens, die Lehre von Christus hat sehr, sehr viel mit dem Sinn des Lebens zu tun. Da gibt es nicht so viele Unterschiede. Und dass eben das Buch Mormon gemeinsam mit der Bibel von Jesus Christus zeugt. Und dass Jesus Christus auch heute noch zu den Menschen spricht, genauso wie in alter Zeit.
Ich finde es interessant, dass sie, es ist ja auch der größte Abschnitt der ganzen Proklamation. Es geht hier ums Buch Mormon, aber es sind ja so viele weitere ewige Wahrheiten hier reingesteckt,
ja,
weil sie nun mal auch uns durch das Buch Mormon bestätigt wurden. Mhm. Wir lernen hier oder lesen hier, dass wir alle Töchter und Söhne Gottes sind, buchstäblich. Wir lernen, dass der Vater im Himmel einen Plan für unser Leben hat, dass es einen Grund gibt dafür. Und wie du eben schon erwähnt hast, dass, und das ist ja außergewöhnlich bei uns, dass Gott heute zu den Menschen spricht und sprechen möchte.
Ja.
Und das sind ja so drei Dinge, die so richtig groß sind und richtig wichtig in unserer Religion, nenne ich es mal so, im Evangelium Jesu Christi. Und eben auch, weil es genau dadurch wiederhergestellt wurde, durch das Hervorkommen des Buches Mormon.
Ja, das stimmt. Ja, der nächste Abschnitt fasst das nochmal zusammen, was unsere Kirche genau ist. Und wozu sie da ist und was sie auch anders macht im Vergleich zu den anderen Kirchen. Sie wiederholt nochmal, dass dies die wiederhergestellte Kirche des Herrn aus der Zeit des Neuen Testaments ist. Sie spricht über das Fundament unserer Kirche, was sehr viele andere Religionen und auch andere Christen ja extrem anzweifeln. Nämlich, dass das Fundament unserer Kirche das Leben Jesu Christi und die Person Jesus Christus überhaupt er selbst ist, dass er unser Fundament ist. Und dass er derjenige ist, der Dinge wiederherstellt, der Apostel beruft und der uns einlädt, wieder zu ihm zu kommen, in seine Kirche zu kommen. Und nicht nur zu ihm zu kommen, nicht nur seine Schriften zu lesen, nicht nur sonntags die Kirche zu besuchen oder so, sondern er lädt uns dazu ein, heilige Handlung und immerwährende Freude zu erlangen. Etwas, was er uns geben möchte. Er möchte uns diese Dinge schenken, heilige Handlung und immerwährende Freude, die daraus resultieren.
Wir kommen ja jetzt in diesem Abschnitt dazu, dass, wenn wir jetzt sagen, okay, Joseph Smith hat Fragen gehabt, okay, Joseph Smith hat eine Vision gehabt und dann hat er angefangen, die Kirche aufzubauen nach dem, was er aus der Bibel vielleicht gekannt hat. Aber hier ist es ja, du hast das schon kurz erwähnt, so toll erklärt, ausgedrückt, nämlich, dass Jesus Christus erneut Apostel berufen und ihnen Priestertumsvollmacht gegeben hat. Nicht irgendwer hat sich gedacht, okay, die Kirche passt so nicht. Ne? Ich habe einmal einen Film gesehen, an den muss ich denken, zusammen mit den Kindern, nämlich die Bekehrungsgeschichte von Wilford Woodruff, der ja auch einer unserer Prophetenpräsidenten der Kirche war. Und bei dem war das nämlich so, dass er von jemandem geprägt wurde, ein Freund der Familie, der sehr gläubig war, aber der einfach gesagt hat, ich habe die Bibel und ich glaube daran und ich folge Jesus Christus nach, aber ich habe keine Kirche gefunden, die das so gemacht hat. Und Wilford Woodruff erinnert sich immer daran, ich glaube, seine Familie hat ihn, diesen Freund, ein bisschen, ja, die waren befreundet, aber für ein bisschen verrückt gehalten und nachher gab es auch keinen Kontakt mehr. Das weiß ich gar nicht mehr ganz so genau. Aber er hat immer weiter Kontakt gehalten und er hat sich das so gemerkt. Und mit der Zeit hat er immer gesucht. Er hat ganz viele Kirchen durchgehabt. Er hat sich der einen zum Beispiel angeschlossen, weil die hatten Apostel oder so. Und dachte, oh ja, das ist es. Und dann hat er aber weitergeguckt und gesagt, nee, aber dies und das fehlt. Ist nicht die Taufe durch Untertauchen. So, und dann hat er irgendwann eine Kirche gefunden, die durch Untertauchen tauft und ist dann dahin gegangen und hat dem Geistlichen dort gesagt, also ich weiß aus der Bibel, man muss durch Untertaufen und Vollmacht getauft werden und eure Kirche macht das so am ehesten, wie ich es aus der Bibel kenne. Und ich möchte, dass sie mich taufen, aber ich will nicht Mitglied ihrer Kirche sein, weil der Rest passt mir nicht. Und der dachte erst, ja. Hey, was soll das denn jetzt? Ne? Und ich meine aber, er wurde tatsächlich getauft, aber der Geistliche war da total so, was soll das denn? Ja. Fand ich richtig lustig.
Ja,
und so ging das immer weiter und er sucht und fand immer nur Puzzlestücke. Und als er ein Kind war und dieser Freund sagte zu ihm, wenn du irgendwann diese Kirche findest, dann sag mir Bescheid, ne? Die Kirche, die alles hat. Oh ja, und dann hat er halt die Kirche Jesu Christi gefunden und er hat alle seine Punkte darin wiedererkannt und hat seinem Freund noch Bescheid gesagt und der, ich weiß es gar nicht mehr, entweder hat er sich noch taufen lassen können oder er ist gestorben. Er wusste dann, dass es die Kirche gibt und ist dann gestorben, glaube ich. Ich bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. Und dann als später hat er Woodruff sich für seinen Freund taufen lassen, als das dann wiederhergestellt wurde, auch diese Taufe für Verstorbenen stellvertretend. Ne? Aber das fand ich einfach so, diese Geschichte, dieses Puzzle zu suchen und dann plötzlich zu sehen, wow, hier ist alles drin. Das erinnert mich so daran.
Ja, und diese Freude, die man sich vorstellt, wenn die beiden wieder vereint sind oder überhaupt diese Freude, die empfunden haben müssen, wenn sie so lange auf der Suche waren. Das ist ja etwas, was wir sind ja auch in die Kirche hineingeboren, was wir schon haben, diese Freude, aber diese Erleichterung haben wir irgendwie nicht so empfinden müssen, sage ich mal, weil wir nicht das durchmachen mussten, das zu suchen. Genau, und diese Geschichte sowie der Beginn der Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums ist nun 200 Jahre her oder war im April 2020 200 Jahre her, wie es im nächsten Abschnitt erwähnt wird. Und viele Menschen haben seitdem diese Wahrheit angenommen. Und wir, die wir hier die Folge aufnehmen oder anhören, sind nicht die Einzigen. Wir sind eine große Mitgliedschaft, Schwesternschaft, Brüderschaft, Geschwisterschaft, die alle, so gut es geht, daran festhalten. An der Wahrheit und an den Offenbarungen, die wir schon empfangen haben. Aber die Wiederherstellung ist noch nicht abgeschlossen, wie wir auch im nächsten Abschnitt lesen können. Die Wiederherstellung schreitet immer noch fort durch fortlaufende Offenbarungen. Und das ist etwas, was mit am revolutionärsten ist heutzutage. Eine Religion zu haben, wo es immer noch Offenbarungen gibt und wo Dinge immer noch wiederhergestellt werden. Elder Holland hat gesagt, da die Wiederherstellung uns die grundlegende Wahrheit bestätigt, dass Gott in dieser Welt am Werk ist, können wir hoffen und sollen wir hoffen, auch wenn alle Chancen gegen uns zu stehen scheinen. Und Elder Uchtdorf hat gesagt, manchmal stellen wir uns die Wiederherstellung des Evangeliums als etwas vor, was bereits abgeschlossen ist. Joseph Smith hat das Buch Mormon übersetzt. Er hat Priestertumsschlüssel empfangen, die Kirche wurde gegründet. Tatsächlich aber setzt sich die Wiederherstellung immer weiter fort. Wir erleben sie gerade jetzt in diesem Augenblick. Sie umfasst alles, was Gott offenbart hat und alles, was er jetzt offenbart, sowie viel Großes und Wichtiges, was er noch offenbaren wird. Brüder, er hat damals zu nur den Brüdern gesprochen, in einer Versammlung nur für die Brüder. Brüder, die faszinierenden Entwicklungen der heutigen Zeit sind Teil dieser lange vorhergesagten Vorbereitungsphase, die im herrlichen zweiten Kommen unseres Erlösers Jesus Christus gipfeln wird. Also wir glauben daran, dass das Evangelium und die Kirche Jesu Christi noch nicht komplett wiederhergestellt ist, dass es immer noch weitergeht mit dieser Wiederherstellung, dass wir weiterhin Offenbarungen bekommen, wir persönlich, aber auch die Führer dieser Kirche, und dass es eben eine aktive, lebendige Kirche ist, die nicht reaktiv ist auf die Gesellschaft, sondern die von sich aus, beziehungsweise von Jesus Christus aus, der diese Kirche führt, Dinge verändert oder an Dingen festhält, so wie der Herr es in dieser Zeit für richtig hält.
Es ist ja manchmal ein bisschen, also für mich zumindest, ziemlich widersprüchlich, wie damit in anderen, vor allen Dingen christlichen Kirchen umgegangen wird. Mhm. Auf der einen Seite wird uns dann irgendwo vorgeworfen, dass wir meinen, Gott wäre veränderlich, weil Dinge offenbart werden. Wobei es dem Herrn ja da eher darum geht, dass die Menschen bereit sind, Dinge anzunehmen und uns Stück für Stück zu geben. Aber das setzt ja auch ein Bild von einem Gott voraus, der liebevoll, gnädig und geduldig mit uns ist und nicht uns alles hinwirft und sagt, kommt jetzt damit zurecht. Auf der anderen Seite, wie du das schon gesagt hast, auch wenn das jetzt nicht alle so sehen, glauben wir ja daran, dass wir eben nicht reagieren auf das, was die Welt tut. Ne? Es gibt ja so kontroverse Situationen, die Beendigung der Vielehe zum Beispiel, da wird oft gesagt, ja, das war nur der politische Druck. Wenn man es aus Sicht der Kirche sieht, ist es so gewesen, dass der politische Druck zu Fragen geführt hat, damit Gott antworten konnte, damit die Menschen bereit waren zu hören. Ja, aber das ist natürlich, dann kann der eine sagen, ja, okay, das ist Wortklauberei, ich weiß es nicht, ne, kann man jetzt drüber diskutieren, aber müssen wir auch nicht. Wir glauben an das, wir glauben und fertig. Aber letztendlich hat man ja so viele andere Kirchen, die heute versuchen, diesen Druck standzuhalten, den die Welt gibt, die durch ja, fallende Mitgliederzahlen einfach zustande gebracht werden, dem nachzugeben, dass Dinge wie homosexuelle Ehen und Lebenspartnerschaften normal werden oder dass es ja homosexuelle oder weibliche Pastoren gibt. Na, also dass das alles, das ist ja etwas, wo wir auf der anderen Seite wieder sehr fest sind und das innerhalb und außerhalb der Kirche auch stark kritisiert wird. Ne?
Ja.
Beziehungsweise, ich will es gar nicht so ausdrücken, indem der Herr sehr fest ist und wir sagen, okay, nein, der Herr hat es gesagt, es ist so und so. Und das ändern wir jetzt nicht, nur weil die Welt da Druck ausübt. Und auf der anderen Seite machen das viele Kirchen, die uns aber vorwerfen, einen veränderlichen Gott irgendwo zu bauen. Ne?
Ja.
Das ist, ja, ich verstehe es nicht so richtig.
Richtig, es ist ein bisschen paradox, auf jeden Fall. Und letztendlich kommt es immer wieder auf unser eigenes Zeugnis zurück.
Ja.
Haben wir ein Zeugnis von der Wahrheit des Buches Mormon? Haben wir ein Zeugnis davon, dass Joseph Smith der Prophet, also der erste Prophet dieser neuen Evangeliumszeit war? Haben wir ein Zeugnis davon, dass Jesus Christus und der Vater im Himmel ihm wirklich erschienen sind? Dass diese Kirche wahr ist und alles, was sie beinhaltet? Dass Priestertum wiederhergestellt wurde? Dass die heiligen Handlungen wirklich Bündnisse sind, die wir schließen? Also es kommt zurück auf unser eigenes Zeugnis, weil, wie du gesagt hast, es gibt Veränderungen in unserer Kirche und das Einzige, woran wir uns festhalten können, ist einfach unser Zeugnis und das, was der Heilige Geist uns sagt. Und deshalb, um es nochmal zu zitieren, ist das, was der Prophet uns dringend ans Herz legt, dass es nicht möglich sein wird, in diesen letzten Tagen und in den kommenden Tagen ohne den Einfluss des Heiligen Geistes geistig zu überleben, weil er uns führen muss, weil er uns trösten muss, weil wir eben dieses Zeugnis brauchen. Und genau darum geht es in dem letzten Abschnitt der Proklamation. Nämlich, dass die 15 Führer der Kirche, die 3 der ersten Präsidentschaft und die 12 Apostel uns einladen, alle Menschen einladen, das zu erkennen, wovon auch sie schon ein Zeugnis bekommen haben. Nämlich, dass, wie es hier steht, dass die Himmel offen sind und dass die Kirche wirklich wiederhergestellt wurde, die Kirche Jesu Christi, dass das Buch Mormon wahr ist und dass der Herr wirklich diese Kirche leitet. Und es ist nicht nur so, dass sie uns einladen, sondern sie geben uns ein How-to an die Hand. Also die Frage dieses Abschnittes ist, wie kann ich wissen, ob es wahr ist? Sie laden uns ein, dass wir uns Gebet erfüllt mit der Botschaft der Wiederherstellung befassen und im Glauben handeln. Und sie versprechen uns, dass wir ein Zeugnis empfangen werden, wenn wir das tun. So wie wir auch gerade von Moroni gelesen haben, ne? Mit wirklichem Vorsatz und voll Glauben danach streben, ein Zeugnis zu erhalten und dass der Herr uns das gewähren wird, ein Zeugnis zu bekommen, weil er möchte, dass wir ein Zeugnis davon bekommen. Es gibt noch 2 Dinge, die mir in der ganzen Proklamation besonders aufgefallen sind. Die erste Sache, die immer wieder erwähnt wird und immer wieder hervorgehoben wird, ist die Macht Gottes. Immer wieder, die Macht des Vaters, angeleitet von dem Vater im Himmel oder von Jesus Christus. Auf Weisung des Vaters, Gabe und Macht erhalten durch Jesus Christus oder durch den Vater. Also immer wieder wird wiederholt, dass all dies, was wiederhergestellt wurde, all dies, worum es hier geht und was bezeugt wird, dass das durch die Macht des Vaters im Himmel gekommen ist. Ursprünglich selbst Jesus Christus, der wieder auferstanden ist und den Sieg über den Tod erlangt hat, hat das getan durch die Macht des Vaters im Himmel. Und in der ganzen Proklamation gibt es Sätze, die bezeugen oder die einladen, aber in keinem Satz oder Wort dieser Proklamation wird davon geschrieben, dass jemand sich ausgedacht hat oder dass jemand es selbst für gut empfunden hat und deshalb etwas getan hat, sondern dass eben all dies auf der Macht des Vaters im Himmel basiert. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir in jedem Abschnitt dieser Proklamation, in jedem dieser 9 Abschnitte Jesus Christus und Gott finden. Es gibt keinen Abschnitt, in dem nicht Gott Vater oder Jesus Christus mindestens einmal erwähnt wird. Also wenn diese Proklamation nicht von Jesus Christus bezeugt, dann weiß ich auch nicht.
Ja.
Was sollen wir also jetzt mit dieser Proklamation machen? Unser Prophet hat uns eingeladen, dass wir uns allein und auch mit unseren Angehörigen und Freunden damit befassen sollen, dass wir über diese Wahrheiten nachdenken sollen und dass wir auch darüber nachdenken sollen, wie sie sich auf unser Leben eben auswirken. Und wie es sich auf unser Leben auswirkt, wenn wir die damit einhergehenden Gebote und Bündnisse auch halten. Ich möchte uns alle einladen, auch mich selbst, ich habe das nämlich auch noch nicht gemacht, aber ich möchte das unbedingt machen, dass wir uns vielleicht eine halbe Stunde nehmen, uns hinsetzen, uns das gemütlich machen, vielleicht mit einem Tee und einer Kerze oder ein paar restlichen Weihnachtskeksen und mal aufschreiben für uns selbst und auch für unsere Kinder, Enkelkinder, Nachkommen, wie wir erkannt haben, dass dies wahr ist oder wie wir daran arbeiten zu erkennen, dass dies wahr ist. wie wir heute an der Wiederherstellung mitwirken können, wie unsere Leben heute wären, wenn es die Wiederherstellung noch nicht gegeben hätte und wie unser Leben aussehen würde, wenn wir die Wiederherstellung in Klammern noch nicht angenommen hätten oder noch kein Zeugnis davon erhalten hätten, wenn wir schon eins davon bekommen haben. Und dann eben unser Zeugnis von diesen Dingen aufzuschreiben. Elder Uchtdorf hat gesagt, der Apostel Paulus schrieb, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Meine lieben Freunde, bedenken Sie, dass Sie Söhne des Lichts sind, und ich füge hier auch mal Töchter hinzu, Söhne und Töchter des Lichts sind. Verweigern Sie sich der Selbstsucht, verweigern Sie sich Gewohnheiten, die zu einer Sucht führen könnten, verweigern Sie sich konkurrierende Prioritäten, die Sie von den Segnungen eines Jüngers lösen können oder von einem Dienen im Priestertum, das Sie veredelt. Für uns als einzelner Mensch, als Familie und als Kirche Jesu Christi steht viel zu viel auf dem Spiel, als dass wir uns diesem heiligen Werk nur halbherzig widmen können. Ein Jünger Jesu Christi zu sein, ist keine Beschäftigung, der man nur einmal die Woche oder einmal am Tag nachgeht. Es ist jetzt und immer da. Und wenn wir das tun, wenn wir das anstreben, wenn wir uns auf das fokussieren, immer wieder, was in dieser Proklamation geschrieben steht, die Verheißungen, die dort sind und die Zeugnisse, die wir dort finden und Jesus Christus vor allem, den wir dort finden in dieser neuen Evangeliumszeit, dann können wir irgendwann so werden, wie Paulus es im Korintherbrief geschrieben hat, nämlich, dass wir das Empfehlungsschreiben werden, dass wir zu einer Proklamation werden, einer Proklamation, die von Jesus Christus bezeugt. Deshalb tragen wir kein Kreuz, denn wir sind das Symbol dieser Kirche. Wir sind die Steintafeln der Gebote und der Wahrheit. Und ich hoffe, dass ich mich dazu entwickeln kann, irgendwann, dass wenn andere mich sehen, dass sie das lebendige Wort Gottes sehen können. Und ich glaube von ganzem Herzen daran, ich habe ein Zeugnis davon erhalten, dass wir solche Menschen werden können, wenn wir uns an die Gebote des Vaters im Himmel halten und wenn wir die Wiederherstellung und alles, was noch kommt, mit offenen Armen und mit offenem Herzen annehmen und wenn wir keine Zeit verstreichen lassen und uns Mühe machen, ein Jünger Jesu Christi zu werden. Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.